nachdem, wie man es bezeichnen will. Gibt es sicherlich auch noch Differenzierungen zwischen den Begriffen. Das Gerät läuft. Ich gebe Ihnen noch die Anwesenheitsliste rum. Das mit den zu erbringenden Leistungen hatte sich bei allen rumgesprochen. Ich nehme an, ja. Gut. Dann habe ich noch die Anwesenheitsliste. Bitte schön. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Bitte sehr.
Ja, hallo. Erstmal in die Runde. Und vorstellen brauchen wir es ja nicht. Ich stelle kurz das Thema vor. Wir hatten zwei Texte, einmal von Hill und einmal von Lucke. Und jetzt geht es beide mal um E-Government und Transparenz 2.0 bzw. Open Government. So, hier unsere Agenda. Also wir starten mit Hintergründe zu Open Government, dann Begrifflichkeit der Transparenz, Transparenz 2.0, Transparenz für E-Government, Web 2.0 Anwendung als Tool für E-Government, Ziele der Anwendung, Barack Obama als Vorreiter von Transparency in Open Government, Hintergründe und Realisierung, Beispiele für Transparenz 2.0, Situation in der EU, T-City Friedrichshafen und als Abschluss dann kritische Fragen. Ja, also Hintergründe zu Open Government. Die Wurzeln kommen aus dem öffentlichen Sektor in Form von Akten, erweiterter Akteneinsicht. Das war so der Gedanke dahinter, überhaupt Sachen zu veröffentlichen. Vorläufer gab es im angelsächsischen und skandinavischen Raum, die das durchgeführt haben. Also jedem ist das auch vielleicht ein Begriff, dass die Steuererklärung in Skandinavien öffentlich einsehbar ist. Man hat angefangen, das in Kommunen und Gemeinden zu realisieren. Auf kleiner Basis hat es dann versucht, auf größerer, also Landes- bzw. nationaler Basis zu erweitern. Anstöße in Deutschland für Open Government war zum einen die immens hohen Agrarsubventionen und die Kosten des G8-Gipfels in Heiligendamme, wo sich ganz viele, es war auch sehr lange in der Presse gewesen, die Grillparty von Angela Merkel wurde sehr breit diskutiert. Die alleinige Triebfeder von Open Government Bewegungen sind eigentlich die Auswirkungen der Finanzkrise, weil durch die Finanzkrise sehr viele Gelder verschwendet worden sind und da erstmalig die Bürger und Politiker gefordert haben, dass das irgendwie transparenter wird, dass man nachvollziehen kann. So, als nächstes die Begrifflichkeiten Transparenz, wo kommt das her? Also es gibt einmal die Transparenz in der Informatik, die meint also das durchschaubare, durchsichtige Objekt. In der Informatik ist zum Beispiel harte Software so angelegt, dass es durchsichtig ist und dass man das wird zum Beispiel für Trojaner oder Spyware genommen. Das ist so der Begriff, dass Operationen durchsichtig unerkannt sind, die dann praktisch operieren. Da gibt es natürlich auch Probleme, dass transparente Software die Privatsphäre verletzt, wenn das ausspioniert wird zum Beispiel, das kennt ja jeder. Dann gibt es den Transparenzbegriff aus der Verwaltungswirtschaft, der macht einen Rückbezug aus der Politikwissenschaft, dass Transparenz praktisch in der Politik Offenlegung der politischen Vorgänge, Institutionen, praktisch Checks and Balance, dass das alles durchsichtig und offen ist, dass jeder nachvollziehen kann, wenn irgendwo im Parlament eine Entscheidung gemacht wurde, dass das praktisch für den Bürger nachvollziehbar ist. Die Prämissen davon sind halt Sichtbarkeit von Vorgängen und Institutionen und für gelebte Transparenz ist zum Beispiel Demokratie, freie Presse, Rechtssicherheit und so Sachen. Natürlich hat die Transparenz auch Grenzen. Zu große Offenheit gefährdet die Sicherheit. Da gibt es zum Beispiel das Amtsgeheimnis oder das Staatsgeheimnis. Das sollte man unter Transparenz nicht veröffentlichen. Also es ist auch so der Stabilitätsanker für eine Demokratie, wenn diese beiden Staatsgeheimnis und Amtsgeheimnis offengelegt werden, würde das vielleicht auch dann eventuell gefährlich werden für eine Demokratie. Dann gibt es noch den Gegenpart zur Transparenz, das ist nämlich die Intransparenz. Darunter versteht man halt Korruption, Beamtenbestechung und Geldverschiebungen und Klüngeln sozusagen. Und die Transparenz gilt so als wichtigster Bestandteil der Demokratie. Wenn alles offen ist und der Bürger, der Wähler Einsicht in Sachen hat, kann er es auch besser nachvollziehen. Das ist so der Gedanke dahinter. Als nächstes Transparenz 2.0, Transparenz durch E-Government. Da haben wir die Speyerer Definition, also kurz als Background. Speyer ist eine Verwaltungsakademie, die ist der prominenteste Besucher, glaube ich, war Niklas Luhmann, der da auch mal studiert hat. Das ist eine Akademie, wo man Verwaltung lernt sozusagen. Und die sind praktisch die ersten gewesen, die sich so mit dem Electronic Government und Open Government Begriff beschäftigt haben, um das praktisch zu perfektionieren. Und da lese ich mal praktisch die, was man darunter versteht, als einen Auszug vor. Unter Electronic Government verstehen wir die Abwicklung geschäftlicher Prozesse im Zusammenhang mit Regieren und Verwaltung. Government. Mithilfe von Informationen und Kommunikationstechniken über elektronische Medien. Aufgrund der technischen Entwicklung nehmen wir an, dass diese Prozesse künftig sogar vollständig elektronisch durchgeführt werden können. Diese Definition umfasst sowohl die lokale oder kommunale Ebene, die regionale oder Landesebene, die nationale oder Bundesebene sowie die supranationale und globale Ebene. Eingeschlossen ist somit der gesamte öffentliche Sektor, bestehend aus Legislative, Exekutive und Jurisdiktion sowie öffentliche Unternehmen. Das ist praktisch eine Einleitung, dass die Speyerer Definition hat praktisch die Open Government Bewegung und E-Government Bewegung in Deutschland sozusagen vorangetrieben. So, als nächstes kommen wir zur Web 2.0 Anwendung als Tool für E-Government. Das mannigfache Angebot des Web 2.0 als Mitmachmedium bietet Chancen, zum Beispiel wie soziale Netzwerke, Facebook oder Xing, das für Unternehmenssuche oder Twitter. Das ist eine breite Möglichkeit, wo man Bürger dazu auffordert, mitzumachen und sich am politischen Prozess zu beteiligen. Die Ideen sind eigentlich nicht neu, weil in den 1970er Jahren gibt es der Philosoph Hans Magnus Enzensberger, hat auch in seiner Schrift vom emanzipatorischen Mediengebrauch das auch schon gefordert, aber nicht unter der Prämisse für Verwaltung, sondern eher so praktisch als Gegengewicht zur Massenmedien, also Dezentralisierung von Medien. Jeder Beteiligte, jeder Sender wird zum Empfänger. Die Ausweitung auf kommunaler und regionaler Ebene ist ein Ziel davon. Des Weiteren dann geobasierte Datenbestände, das meint zum Beispiel so Mashups und Tracking-Informationen, das kennt man auch vielleicht heute von, wenn man bei DHL was bestellt, kann man alles nachvollziehen, praktisch die einzelnen Stationen, bis das Paket dann bei einem ist sozusagen. Und diese Technik soll auch verwendet werden, sollen Geodaten öffentlich gemacht werden, wo praktisch jeder Bürger drauf Zugriff hat und alles verfolgen kann. Ein weiteres Ziel ist die Verwaltungsinformation, dass das weltweit abrufbar ist, dass es da keine Grenzen gibt. Also wenn man das heute kennt, wenn man will Informationen, entweder geht man auf die Website oder man muss da fragen, dass es halt alles offen ist, alle Informationen für jeden da ist. Und die Informationen sollen halt durch Informationsbildung, Bündelung und Datenaufbereitung über Portale stellen, dass jeder praktischen Zugriff hat. So. Fragen bisher? Ja?
Ja, wollen wir es am Ende machen?
Ah, ja, machen wir es am Ende. Ziele der Anwendung, praktisch die Daten als wirtschaftlicher Wert und nationales Gut, also dahingehend Bestrebungen praktisch, dass die Datenmasse zum einen für wirtschaftliche Zwecke, privatwirtschaftliche Zwecke eingesetzt wird und zum anderen auch irgendwo schützend wert als nationales Gut, praktisch die Daten, wenn wir jetzt gucken würden in Deutschland, demografische Daten, Wirtschaftsdaten oder Daten über Energieressourcen, das ist alles damit gemeint. Des Weiteren die Öffentlichkeit von Daten, dass diese Daten eine breiteren, na, was heißt eine breiteren, eigentlich jedem öffentlich sind, kann man sagen. Dann, dass die Daten nicht mehr manuell aufbereitet werden, also praktisch eine Abschrift von Urdaten, sondern dass die Daten so lesbar praktisch reingestellt werden. Und die Transparenz soll praktisch das Instrument zur Partizipation und Kollaboration sein, dass praktisch der einzelne Bürger partizipieren kann und kollaborieren, praktisch sich mit einbringen mit zwischen Staat und Verwaltung und Land und praktisch was entwickeln kann. Das größte Übel ist die Intransparenz, die Korruption, die wird halt in allen Feldern gesehen, also mit dem E-Government praktisch, steht das Ziel dahinter, Intransparenz und Korruption aufzuheben. Also die haben technische Möglichkeiten entwickelt, wo praktisch, wenn irgendwo Korruption in der Verwaltung oder als Mitglied vom Bundestag irgendwie so Bestechungsversuche funktionieren, dass es so eine Art Meldestelle gibt, praktisch, wo da derjenige, der Korruption ausüben würde, sich informieren kann und sich praktisch auch, glaube ich, selber anzeigen kann. Und dass er da, dass, also er meldet sich praktisch selber und sagt, okay, ich war hier kurz vor der Versuchung gewesen, Geld anzunehmen, und dann kriegt er auch eine Beratung dadurch, dass das Ziel ist. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Vorreiter, der das Open Government und Open Government, E-Government und Transparency wirklich national umgesetzt hat. Das ist Barack Obama. Der Background ist praktisch die Finanzkrise in Amerika, also die weltweite Finanzkrise. Und da wurden halt Ideen gesucht, wie man das irgendwie bekämpfen kann. Es gab ein staatliches Recovery Act, also praktisch ein Subventionen- und Konjunkturprogrammplan. Und Obama hat gesagt, dass das muss halt durchsichtiger werden. Und er spricht dann von Transparenz, Partizipation und Kollaboration. Da lese ich jetzt mal gerade was vor. Regierung, Verwaltung sollen transparent sein, weil Transparenz das Pflichtbewusstsein stärkt und Bürger in Infos gibt, was die Regierung macht. Regierung und Verwaltung sollen partizipativ sein, weil Partizipation verstärkt die Effektivität von Regierung und Verwaltung sowie Verbesserung der Qualität. Regierung und Verwaltung sollen kollaborativ sein, weil Kollaboration bietet innovative Tools und Methoden und Systeme, um eine Zusammenarbeit auf der Verwaltungsebene zu ermöglichen. Des Weiteren fordert der Obama die Interaktion des Nutzers, also der Nutzer soll sich praktisch einbringen und nicht die Transparenz ausnutzen, auch er soll nicht als Nutzer ausgenutzt werden. Dann soll er das Gefühl haben, dass er mitgestalten kann, dass er nur was Großes mitgestalten kann, also wie zum Beispiel ein Portal zu errichten, wo Ausgaben aufgeführt werden und Daten erhoben werden. Und er soll mit kleinen Beiträgen praktisch dazu beitragen. Dann gibt es einen Fünf-Punkte-Plan von Obama, also Steigerung der Verwaltungstransparenz, Steigerung der Bürgerbeteiligung, Senkung der administrativen Verwaltungskosten, Innovation in Regierung und Verwaltung und eine sichere IT-Struktur, die er mit Amtsantritt 2009 praktisch auf den Weg gebracht hat. Als letztes die Hintergründe und Realisierungen. Das hatte ich eben schon angesprochen, das ist das Konjunkturprogramm für Amerika, der Recovery Act, und darauf basierend sind drei Portale gegründet worden. Einmal das Recovery.gov, das Data.gov und das IT-Dashboard, das werde ich gleich nochmal zeigen. Und die Gedanken dahinter sind halt, große Öffentlichkeit dran partizipieren zu lassen, dass die Menschen sehen, wo die Staatsausgaben hingehen, dass alles offengelegt wird und die haben ein Ampelsystem eingeführt, was praktisch rot ist wie bei der Ampel stehen bleiben, also ist ganz schlecht, grün ist gut und gelb geht so. Und bezogen auf Projekte heißt das, dass der Bürger dann sehen kann, okay, wenn ein Projekt rot ist, ist das Projekt unsicher, das Geld, man weiß nicht, wo es hinfließt, bei grün ist alles okay, also da kann man das Projekt praktisch unterstützen. Und da zeige ich jetzt mal ganz schnell, was damit gemeint ist. Und zwar hier, das ist das IT-Dashboard von der US-Regierung. Also wenn man hier, so, also hier stellt sich praktisch jeder vor, die Firma wird genannt, Ansprechpartner. Und hier unten, wo Current Evaluation ist, ein grüner Punkt. Und das ist damit gemeint mit der Kontrollmöglichkeit. Also dass die Bürger praktisch sehen, okay, das Projekt ist gut, ja, es verschlingt keine Kosten. Und ich mal gucken, ob ich noch. Also das gibt es dann in der Ausführung grün, gelb, rot. Und bei rot ist halt, das ist ja selbstredend. So. Konjunkturprogramm, da beteiligen sich alle 50 Staaten von Amerika und jeder Staat hat seine Investitionen und Kosten sind praktisch online zur Verfügung gestellt. Alles ist Transparenz. Die Firmen, an die Aufträge vergeben wurden, sieht man, zu welchem Zuschlag man das bekommen hat. Also das ist schon sehr, sehr durchsichtig.
Werden auch die Angebote anderer Firmen, die sich für einen.
Also so wie ich es verstanden habe, wird wirklich also die Bewerber aufgelistet, die sich auf die Ausschreibung beworben haben, um praktisch auch denen ihre Konditionen und die Konditionen praktisch, die die Firma letzten Endes den Zuschlag gemacht hat, dass praktisch nachgesehen werden kann, wir verschleiern nichts, es ist nicht irgendwie, weil es ein Bekannter war, sondern es ist am Preis orientiert gewesen. Also. So, jetzt übergebe ich an meinen.
Eine Frage zu dem davor. Mit diesem Ampelsystem, wer bestimmt denn, ob die Ampel jetzt grün, gelb oder rot ist?
Also was heißt wer bestimmt? Es wird überprüft, also es geht ja um staatliche, also um praktisch Geld, also Steuergeldausgaben. Und es wird überprüft, die Projekte werden überprüft, die müssen alles offenlegen, alle Zahlen und dann wird praktisch Angestellte vom Staat oder die dafür zuständig sind, aber auch es gibt auch die Möglichkeit von Bürgern Feedback darauf zu geben und zu sagen, okay, das könnte vielleicht ein Fass ohne Boden werden. Also es gibt beide Kanäle sozusagen. Ja?
Was passiert denn, wenn da jetzt ein roter Punkt ist?
Was heißt, was passiert? Also du siehst, dass das Projekt, also dass das eher vielleicht nicht unterstützungswürdig oder so zu sagen ist. Also der Bürger sieht, okay, das Projekt irgendwie ist rot, ja, und das heißt, also man muss mit Vorsicht genießen. Da könnte es sein, praktisch für weitere Investitionen, da dann praktisch eher kein Geld reinzulegen. Das ist praktisch der Gedanke dahinter.
Aber wer bestimmt denn letztendlich, ob da weiteres Geld hineingesetzt wird oder nicht in diese
Projekte? Also zum einen der Staat und zum anderen sehen das ja auch Leute aus der Privatwirtschaft, die dann sich an dem Projekt irgendwie beteiligen. Das sind ja Konjunkturprojekte. Also der Staat schießt vor, um es jetzt mal so zu formulieren, und praktisch, es können sich ja Leute auch aus der normalen Wirtschaft daran beteiligen, um das Projekt auf die Beine zu bringen. Aber wenn das Projekt schon vorher als rot ausgewiesen ist und es sehr viel Geld verschlingt, werden sich wahrscheinlich Unternehmer dann daraufhin zurückziehen.
Gibt es denn auch die Möglichkeit, dass wenn sich, sage ich mal, zu viele Bürger dann da gegen aussprechen, dass das dann auch gekippt wird, oder?
Ich muss sagen, das weiß ich leider nicht. Da muss ich passen.
Aber ich finde es auf jeden Fall interessant und also ein bisschen schwierig mit diesem Ampelsystem, weil ja eben das auch schon eine Deutung ist von irgendeiner Stelle, also irgendeine Interpretation, das ist jetzt hier grün oder rot oder vielleicht nur gelb, weil ja dadurch schon, also es kann ja nicht nur darum gehen, wie viel Geld das verschlingt, sondern auch was das Ziel ist, was dabei rumkommt. Also das muss ja, und das ist ja, in manchen Fällen kann das grün als grün bewertet werden und in manchen Fällen vielleicht als rot. Also kann ich mir irgendwie vorstellen.
Also ich denke, dass der Hintergrund ist ja, dass in der Finanzkrise zum Beispiel so viel Gelder irgendwie spekuliert wurde oder was ist, was geht wirklich. Um den Leuten zu zeigen, dass Vorsicht oder halt das geht sozusagen. Aber wenn, ja, zwischen zu sagen grün oder rot.
Ich habe auch noch eine Frage, ja. Und zwar zum Detailgrad. Weiß ich nicht, ob Sie das wissen. Es muss ja letztendlich, wie Sie auch schon gerade sagen, wie Sie auch selber eben schon referiert haben, irgendjemand entscheiden, ob das jetzt rot, grün oder gelb ist. Das heißt, da müssen ja irgendwelche Zahlen höchstwahrscheinlich zur Grundlage liegen, um diese Bewertung vorzunehmen. Sind diese Zahlen für die einfache Bevölkerung jetzt auch einsehbar oder wie
Also soweit ich da gelesen habe, also es steht nicht im Lücke-Text, also das habe ich, wird es, also die Rohdaten nicht, es gibt eine Aufbereitung, also die reinen Daten nicht, weil entweder, weiß ich nicht, was da wahrscheinlich wäre das dann zu öffentlich, man weiß ja auch nie, was man damit dann anstellen kann, aber sozusagen eine aufbereitete Version. Aber die nicht, das heißt ja aber nicht praktisch, dass da irgendwelche Sachen irgendwie unter den Tisch irgendwie kommen. Also ist ja schon mit dem Ziel, naja, sollte rein theoretisch ja nicht so sein.
Sollte, gut, okay. Darauf wollte ich hinaus.
So, jetzt übergebe ich an meinen Buchreferenten.
Genau. Ja, also wir haben neben diesen E-Government-Projekten in den USA, welche Barack Obama so stark vorangetrieben hat, gibt es noch weitere Beispiele für erfolgreiche und mit Preisen ausgezeichnete Projekte in anderen Ländern. Da haben wir zum einen das sogenannte Open-Projekt in Südkorea. Dies ist die Abkürzung für Online Procedures Enhancement for Civil Applications. Und in der Hauptstadt Seoul werden seit 1999 Dokumente für die Öffentlichkeit im Internet zugänglich gemacht. Dieses Verfahren soll hauptsächlich die Korruption bekämpfen, indem Bürger die Akten einsehen und vermeintliche Ungereimtheiten melden können. Und dieses Prinzip wurde auch mehrmals ausgezeichnet und ist ein Vorreiter. In der Schweiz hingegen ist es möglich, die Bundesversammlung im Internet unter der Seite www.parlament.ch, kann man auch kurz das Beispiel zeigen, zu verfolgen und die Protokolle der Sitzungen einzusehen. Diese Aktualisierung der Seite ist sogar ziemlich zeitnah, so dass ungefähr eine halbe Stunde nach den Parlamentssitzungen auch die Protokolle schon online sind. Was ist das jetzt schon? Das muss die Dokumentation.
Ja, ich habe schon die Protokolle
aufgemacht.
Achso. Hier sieht man ja. Sommerfeld.
Das ist jetzt das Beispiel dazu, ne? Wieder zurück. Ja. Und im US-Bundesstaat Texas hat die Controllerin Susan Combs das Portal Transparency at Work gegründet, bei dem jeder Bürger alle finanziellen Angelegenheiten nachverfolgen können. Dies umfasst jede einzelne etatsbezogene Handlung des Staates Texas und ist somit komplett transparent. Also die ganzen Finanzen sind aufgedeckt und alle Aktionen werden auch getreu wiedergegeben. In Kanada werden unter anderem in der Provinz Nova Scotia Ausschreibungen für öffentliche Aufgaben über das Internet getätigt, deren Vergabeentscheidungen dann ebenfalls veröffentlicht werden. Es ist somit also vollständig möglich, Korruption bei der Vergabe von zum Beispiel Bauprojekten aufzudecken und Vetternwirtschaft zu verhindern. Des Weiteren ist es in den USA üblich, das hat der Felix eben schon erklärt, dass Politiker, welche ein USA, also beziehungsweise das skandinavische System, also dass Politiker, welche ein hohes Amt bekleiden oder es auch erreichen wollen durch Wahlen, ihre Steuererklärung veröffentlichen, sodass jeder Bürger genau sehen kann, was der Politiker verdient und welche Steuern oder wie viele Steuern er zahlen muss. Dies wird insbesondere während des Wahlkampfes von Gegnern oder der Presse genutzt, um diesen Politiker dann anzugreifen oder angreifbar zu machen. Die Situation in der EU ist wie folgt, also da haben wir das Verwaltungstransparenz für Unternehmen bedeutet einen Vorteil im Standortwettbewerb. Dies bedeutet, durch eine einfache Informationsaneignung ist der Standort Europa attraktiver für Investoren, da bürokratische Vorgänge vereinfacht und durchsichtiger sind. Aus diesem Grund hat die Europäische Union die sogenannten Points of Single Contact eingeführt. Dies sind einheitliche Ansprechstellen, bei denen Unternehmen sich Informationen über die jeweiligen Anliegen besorgen können. Und ermöglicht ein besseres Zusammenarbeiten zwischen Unternehmen und Staatsorganen oder Staatsapparat. Besonders bei der EU-Energiedienstleistungsrichtlinie wird diese Methode genutzt, um die Kunden besser über ihren eigenen Verbrauch informieren zu können. So können die Verbraucher stets im Internet ihren Zustand überprüfen und somit die Heizkosten besser managen. Früher war das gar nicht so möglich, weil das analog ging. Da konnte der Kunde erst mit der Rechnung sehen, wie viel Energie verbraucht hat. Jetzt kann er zu jeder Zeit gucken, wie viel hat er im Moment verbraucht und wie viel sollte er noch einsparen, damit die Rechnung nicht zu hoch wäre. In Deutschland gibt es das Beispiel an der T-City Friedrichshafen. Können wir gleich machen, das Beispiel. Also die T-City Friedrichshafen ist ein sogenanntes Public-Private Partnership, also kurz PPP. Mit diesem Projekt versucht die Stadt Friedrichshafen in Kooperation mit der Deutschen Telekom einen Open Innovation Ansatz umzusetzen. Auch hier werden die Points of Single Context eingesetzt, um mit mehr Transparenz die Verwaltungsstrukturen der Stadt zu vereinfachen und Bürokratie abzubauen. Die Bürger von Friedrichshafen können somit ihre Anliegen jeglicher Art über eine einzige Anlaufstelle abwickeln. Mit dieser Methode wird auch hier ein Wettbewerbsvorteil für die Stadt geschaffen, da Unternehmen, aber auch Privatpersonen eine stärkere Transparenz, was die amtsinternen Prozesse betrifft, erhalten, aber auch entlassen werden, sodass die Stadt Einsparungen bezüglich bürokratischer Unkosten machen kann. Die Programme für solche Zwecke werden dann nach dem Vorbild der Application for Democracy entstehen. Dies ist ein Wettbewerb, bei dem Entwickler aus der ganzen Welt Softwares kreieren können, welche die Stadt also zum Umsetzen der Ziele benutzen kann. Wir haben jetzt gerade mal, wir können das mal zeigen jetzt. Also das sieht dann wie folgt aus, dieses T-City Friedrichshafen. Das ist die Hauptseite und dann kann man hier wählen, ob man jetzt die Projekte, die offen sind und sehr, sehr übersichtlich gemacht und neu. Und hier sieht man eine Zeitleiste, wie der Verlauf bisher ist. Es ist eigentlich eine Probe bisher, es ist ein Pilotprojekt und je nach Erfolg wird es dann ausgeweitet. Das ist Voraussetzung für dieses ist auch, dass die ganze Stadt Friedrichshafen einen Breitband-Internetanschluss haben muss, weil sonst funktioniert das nicht so gut. Kannst du wieder zur Übung. Des Weiteren wird nach dem Vorbild des Open-Modells in Südkorea auch der Korruption in Friedrichshafen mit Transparenz in den gefährdeten Bereichen entgegengewirkt. Mithilfe der Publizierung der Aufträge, welche die Projekte der Stadt betreffen, können Bürger die Akten einsehen und auf Ungereimtheiten aufmerksam machen. Ja. Des Weiteren sollen Informationen über die Stadt, also die Stadt betreffen, im Internet veröffentlicht und ständig aktualisiert werden. Es entsteht mit einer sogenannten Stadtwiki eine Informationsquelle, mit denen die Bürger alle notwendigen Informationen entnehmen können. Das Problem jedoch hierbei ist, dass die Bürger und beziehungsweise die Journalisten dieses stets aktualisieren müssen und auch selber kontrollieren müssen. Ja, also das Problem dabei ist, dass es dann die Informationen, die dann in dieser Stadtwiki gegeben werden, nicht immer 100% stimmen könnten und dass ein großer Unsicherheitsfaktor und auch das zum Scheitern kann. Aber wenn dieses System einmal erst etabliert ist, können Bürger damit mit dieser Hilfe durch die sogenannte History, die da ist, also werden die Aufträge bzw. die Informationen chronologisch angezeigt, können die dann halt die Beschlüsse der Stadt zeitlich nachverfolgen und gewinnen eine bessere Übersicht, was die Abläufe der Projekte betrifft. Ja, wie gesagt, es bleibt jedoch immer ein kleiner Unsicherheitsfaktor, da die Inhalte wirklich von den Bürgern bzw. Journalisten getätigt werden und diese jederzeit kontrolliert werden müssen auf ihre Richtigkeit. Ja, alles in allem kann man da sagen, dass es einen deutschen Trend hin. Was wurde? Das hatte ich eben schon. Ja, alles in allem ist ein deutlicher Trend hin, zu mehr Transparenz zu erkennen. Eine Digitalisierung von Informationen ermöglicht eine stärkere demokratische Beteiligung von Bürgern. Und dadurch, dass die auf mehr Daten zurückgreifen können, können die auch eine bessere Kontrolle dem Staat gegenüber erhalten. Ja, viele Länder haben schon gute Beispiele geliefert, wie E-Government funktionieren kann. Auch Deutschland hat mit dem T-City in Friedrichshafen und dem Energieprojekt erste Ansätze hin zu E-Government. Ja, vor allem in der Korruptionsbekämpfung ist eine vollständige Transparenz ziemlich Gold wert und da Entscheidungsprozesse einfach transparent sind und irgendwelche Entscheidungsprozesse bzw. die Entscheidung dafür, ein Projekt zu wählen, immer öffentlich ist und von den Bürgern nachvollzogen werden können. Ja, trotz der Erfolge im Ausland hinkt die Bundesregierung mit ihrem E-Government-Programm etwas hinterher. Trotz einiger zaghafter Versuche, die Bevölkerung an Regierungsprozessen zu teilhaben zu lassen. Wir haben zum Beispiel als Beispiel dieses Punktevergabes, also diese Punktediskussion, die der Ramsauer, glaube ich, dann gestartet hat, oder die Frau Merkel versucht mit im Bundestag, also sie macht immer einen Videoblog ist das, und dann erklärt sie, ja, das war mein Tag heute, ein bisschen ein Tagebuch-like. Versucht sie halt ein bisschen mehr E-Government reinzubringen, aber die wirklichen E-Government, wie sie in den USA oder Skandinavien der Fall sind, sind hier noch nicht wirklich in der Diskussion bei der Bundesregierung. Ja. So. Wir haben uns ein paar Fragen für Sie überlegt und da gibt es eine Menge Diskussionsbedarf meinerseits, also finde ich wirklich. Also wo sind die Grenzen der Offenheit zum Beispiel? Oder bringt die transparente Form auch wirkliche Partizipation mit sich? Sind die Forderungen nach Einsicht in der Steuererklärung, wie sie in Skandinavien, in den USA der Fall sind, auch in Deutschland möglich? Wollen wir das überhaupt? Wird das Modell von E-Government nicht allzu positiv und euphorisch beschrieben? Also wie bei der T-City in Friedrichshafen, wer den Text gelesen hat, da geht fast nichts Negatives bei rum. Oder wie ist der aktuelle Stand?
Aktueller Stand, ja. Da habe ich, das kann ich auch nochmal rumgeben. Eine schöne Zeitung. Und da ist ein Bericht, Seite 2 über das T-City und da steht halt, ich finde, dass das wirklich ganz gut ist, aber dass die Bürgerbeteiligung einfach fehlt. Also so wie Sie es vorstellen, ist vernetzt, Breitbandanschluss gelegt, aber das, wie gesagt, die Partizipation, dass Leute was schreiben oder sich auch am politischen Prozess in Friedrichshafen beteiligen, ist eher minder. Ja, die Fragen ans Plenum, also.
Ja, also ich finde, wir sollten mit der ersten Frage, also das ist eine ganz große Frage, insofern ja, der Felix hat ja am Anfang schon gesagt, je mehr Offenheit, desto mehr Probleme in der Sicherheit ist auch, wo ist auch die Privatsphäre irgendwo angegriffen irgendwann mal, das ist in Sachen, also meiner Meinung nach zum Beispiel in Skandinavien geht das zu weit, wie seht ihr das? Bevor ich meine eigene Meinung da...
Ich hätte noch zwei andere Fragen. Ja. Also habe ich das richtig verstanden, dass dieses T-City von der Telekom ist?
Ja, also in Kooperation. Also die Stadt Friedrichshafen mit Hilfe der Telekom.
Ja, eigentlich ist es so, dass es einen Wettbewerb gegeben hat. Also die Telekom hat bundesweit einen Wettbewerb ausgeschrieben, konnten sich Städte bewerben, Städte unterschiedlicher Größenordnung. Als T-City sozusagen groß rauszukommen. Das bedeutet, die Stadt, die das Rennen macht, bekommt eine IT-Infrastruktur von der T-Com bezahlt. Insgesamt hat das Projekt in Friedrichshafen und es gibt noch zwei andere Standorte ein Volumen von 150 Millionen Euro. Das ist also nicht gerade wenig. Und von dem Geld sind also, wie gesagt, Friedrichshafen als Sieger ausgestattet worden mit so einer IT-Breitband-Infrastruktur und T-Com hat alle möglichen Projekte dort vor Ort zu realisieren versucht, die dann von diesem Breitbandnetz in großem Umfang Gebrauch machen sollten. Also zum Beispiel diese berühmte Katamaran-Card, da fährt so ein ist so eine Art Wasserbus auf dem Bodensee von Ort zu Ort und die Tickets für diesen Katamaran, die kann man dann, konnte man dann von einem bestimmten Zeitpunkt an elektronisch lösen. Da gab es erst so Chipkarten und dann gab es das auf dem Handy und so weiter. Und die Bürger hatten also die Möglichkeit, sich an solchen Projekten zu beteiligen und eben auch an diesen Open Data und Open Government Initiativen. Es gab eine ganze Menge von unterschiedlichen Projekten, Verkehrslenkungsprojekte und wie gesagt Verwaltungsvorhaben, auch eine Zusammenarbeit mit der Zeppelin-Universität, die in Friedrichshafen ansässig ist. Also eine ganze Menge Initiativen, die alle sozusagen auf dieses Breitbandnetz zugegriffen haben. Aber es ist letztlich eine Promotion-Maßnahme von T-Com.
Ja, und noch eine Frage. Gibt es in irgendeiner Weise vielleicht Zahlen, inwiefern, wie stark diese Seiten dann auch tatsächlich von Bürgerseite frequentiert werden?
Da habe ich jetzt keine Zahlen.
Gibt es. Und zwar gibt es auch eine Begleitforschung, die dazu gemacht wird, die T-Com auch bezahlt. Das macht die eine Gruppe von Geografen von der Universität Bonn, die auch diesen Unterauftrag dafür bekommen haben und eine systematische Begleitforschung mit Interviews und permanenter Beobachtung dieser Vorgänge durchführen und jedes Jahr auch einen Bericht abgeben. Also ich habe jetzt die URL natürlich dafür nicht im Kopf, aber könnten Sie nachschauen. Ich könnte Ihnen auch, wenn ich ein bisschen länger nachdenke, sagen, wer das in Bonn an der Uni betreut. Wer ist das in Bonn? Geografie, Uni Bonn.
Ja, TCD, mach mal TCD Bonn.
Geografie, Uni Bonn, haben Sie schon die zweite.
Also man findet es mit Sicherheit
darüber. Da gibt es Ergebnisse aus der Begleitforschung. Ja. Also das, was in diesem Zeitungsartikel, der jetzt rumgeht, als wesentlicher Trend berichtet wird, das, denke ich, kommt aus dieser Begleitforschung auch so raus. Es gab sogar eine richtige Frustrationsphase in diesem Vorhaben, weil nämlich die Bürger das mehr oder weniger ignoriert haben. Ja, das ist auch eine interessante Frage. Also ich glaube, dass...
Dann können die sich auch nicht daran beteiligen.
Naja, gut, die TECOM hat natürlich da vor Ort schon einiges losgetreten. Und das ist auch im Stadtbild präsent. Aber trotzdem ist das Partizipationsinteresse halt relativ gering. Und auch über die Jahre eigentlich relativ gering geblieben. Am Anfang war das halt so frustrierend für die für das Projektmanagement, dass sie also der Verzweiflung nahe waren, weil nichts richtig funktioniert hat, weil die Leute einfach nicht sich eingebracht haben, weil einfach nichts anlief. Und es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass diese Projekte natürlich dann auch aus dem Boden gestampft werden mussten und am Anfang war halt auch wenig da. Es war auch wenig attraktiv. Und wenn man dann Leuten sagt, also stellt euch mal vor, in 2 Jahren könnte das und das der Fall sein und wollt ihr da eigentlich nicht einsteigen? Dann sagt ihr, ja, was habt ihr denn jetzt zu bieten? Ja, leider noch wenig. Ist klar, dass das dann die Leute nicht hinterm Ofen vorlockt. Also insofern ist das irgendwie ein bisschen unglücklich gestartet, aber es ist auch nicht so der große Drive reingekommen. Auch die Industrie hat natürlich ein vorrangiges Interesse. Also zum Beispiel ZF, dieser große Getriebehersteller, ist da ansässig. Das ist einer der größten Produzenten, eines der größten Industrieunternehmen da am Ort. Die haben natürlich ein großes Interesse dran, diese Breitbandgeschichten zu nutzen für ihre Geschäftsprozesse. Die Uni auch. Aber die haben sich da noch nicht so stark eingebunden in das Gesamtvorhaben, dass da jetzt viele Projekte, die möglich und schon angedacht waren, richtig viel Power bekommen hätten. Und insofern kann man schon sagen, es ist irgendwie ein Stück weit gescheitert.
Beziehungsweise das Problem liegt ja eigentlich daran, dass die meisten Bürger, dass denen auch der Zugang, also nicht der Internetzugang, sondern die Qualifikation, wie man sowas auch macht, irgendwie fehlt. Zum Beispiel... Die Medienkompetenz ist halt, wie gesagt, in Deutschland nicht zu 100% ausgefaltet. Und was eigentlich auch ein bisschen kritisch zu sehen ist, es wird ja immer die sozialen Netzwerke so propagiert, dann soll, also für als Mittler, als Mitmachmedium, da sollte man sich ja eigentlich überlegen, das sind ja alles, mal Facebook arbeitet mit Datenverkauf und also finanziert sich so durch. Wenn man das dann als Kommunikationsmittel in einen Verwaltungsakt irgendwie praktisch einführt, das ist ja dann irgendwie schon ein bisschen grenzwertig, sage ich mal. Vielleicht sollten neue Kommunikationsportale, also basierend auf Verwaltung oder so, erfunden werden. Nicht, dass man praktisch vorhandene nutzt, weil da ist ja immer dann die Gefahr, Nicht jeder auf der Kreisverwaltung kann adäquat Facebook bedienen. Also es gibt auch Bestrebungen dahin, die Leute zu schulen. Das ist auch zum Beispiel auch in der Zeitung da drin, dass praktisch zwischen öffentlicher und Amtspersonen, dass die da immer alles wahren müssen. Aber da drin sieht man schon eigentlich Schwierigkeiten.
Sie haben gerade eben auch mit Blick auf Ihre erste Frage, wo sind die Grenzen der Offenheit von Sicherheit, gesprochen. Was meinen Sie denn genau mit dem Sicherheitsbegriff eigentlich?
Ja, das hatten wir, glaube ich, schon öfters mal in dieser Vorlesung thematisiert, dass sie mehr Informationen zugänglich sind. Er meinte auch regierungsbezogen, besonders sobald zu detaillierte Informationen über Projekte oder generell über Staatsaktivitäten veröffentlicht werden, ist eine Sicherheit, also ich würde jetzt nicht von Staatssicherheit reden. Gehen wir mal auf das Beispiel. Wäre ein Projekt.
Ich hätte ein gutes Beispiel.
Achso, okay.
Also, wenn
ich wollte jetzt
mit Achso,
Projekt,
okay,
wenn du sonst, also ein Projekt, sag ich mal, ausgeschrieben wird, eine Firma bewirbt dich darum, dann müssen die ja auch offenlegen, also diverse Informationen, also die komplette Planung und so weiter. Vielleicht geben die ja zu viele Informationen preis, sodass eine Art Firmenspionage entstehen könnte, obwohl sie, also dadurch, dass sie ihre Informationen, zu viele Informationen preisgeben. Das wäre jetzt. Was wäre dein Beispiel?
Also ich hätte jetzt nichts auf der Wirtschaftsebene, sondern jetzt mal zum Beispiel Thema Einwanderung. Wenn alles öffentlich ist, dann wird auch dann irgendwann veröffentlicht, wer einwandert, praktisch unter welchen Kriterien. Und das ist ja dann immer so eine Frage, die dann irgendwie grenzwertig ist, wenn man dann sehen kann, okay, Herr so und so oder Frau so und so sind, konnten Einwanderung, die und die konnten nicht einwandern. Also wenn es um so sensible Daten geht. Also gut, ich weiß natürlich nicht, wohingehend die Bestrebungen sind, aber da fragt man sich dann schon, ob das Sinn macht, das zu veröffentlichen.
Ja, letztlich ist es
oder zum Beispiel gut, Krankenkassen, okay, die haben noch unterliegen noch irgendwo ärztlicher Schweigepflicht, aber man kann das auch aufweichen. Also wenn dann irgendwie Daten über Leute rauskommen, praktisch, okay, der hat mal irgendwie 5 Unfälle gehabt, den stellen wir vielleicht nicht mehr ein oder so. Also, ja.
Also letztlich ist es immer eine Abwägungsfrage, ne, zwischen Rechtsgütern. Also auf der einen Seite haben wir sozusagen ein demokratisch verfasstes Gemeinwesen mit entsprechenden Transparenzgeboten und Offenheitsgeboten. Also die Bürger sollen ja kontrollieren können, sie sollen eine eigene Meinung bilden können, sie sollen befähigt werden, an den politischen Entscheidungsprozessen mitzuwirken und so weiter. Also ne, ein Wahlrecht zu haben bedeutet ja nicht einfach nur, dass man irgendwo ein Kreuz machen kann, sondern es bedeutet auch, dass man die Verhältnisse so weit durchschauen kann, dass man begründet eine Wahl treffen kann. Und daraus resultieren eben bestimmte Informationspflichten, die der Staat den Bürgern gegenüber hat. Die müssen in den Stand gesetzt werden, eine qualifizierte Wahlentscheidung zu treffen. Und dafür muss es entsprechende Angebote geben und so weiter und so weiter. Auf der anderen Seite stehen eben diesem Offenheitsgebot oder Öffnungsgebot Schutzrechte entgegen, also Persönlichkeitsrechte. Also wer möchte gerne, dass sein Name als Einwanderer veröffentlicht wird? Das muss man sehen, wie das im Detail dann auch von den politischen Instanzen entschieden wird, ob solche namentlichen Nennungen möglich sind oder nicht. Also Sie hatten zum Beispiel Agrarsubventionen vorhin angesprochen. Da ist es ja mal schon eine Zeit lang so gewesen, dass sämtliche Subventionsempfänger namentlich genannt worden sind, auch mit der Höhe der Subvention, die sie bekommen haben. Da gab es sozusagen mal so einen Überschwang an Öffnungsbereitschaft. Dann hat es entsprechende Klagen gegeben und dann ist es wieder kassiert worden. Und so geht es im Moment immer hin und her, weil irgendwie die Rechtslage da auch nicht wirklich dauerhaft stabil ist und abhängig von der Klagesituation, abhängig auch von den Argumenten, die dann jeweils vor Gericht vorgetragen werden, die Gerichte mal so und mal so entscheiden. Also da gibt es auch keine Patentrezepte. Das ist immer eine Frage der Abwägung, eine Frage der Aushandlung. Also von daher sind wir in einer Situation, in der wir diese Balance erst finden müssen. Zwischen dem, was im öffentlichen Interesse begründet und berechtigt ist und dem, was im Sinne der Schutzrechte für das Individuum und für die Person notwendig ist. Und in dieser Bandbreite bewegen sich halt die Alternativen. Und jetzt kann man sagen, wir wollen sozusagen radikale Transparenz. Und dann kommen Sie und sagen zu Recht, ja gut, also radikale Transparenz ist ja sozusagen aus der demokratietheoretischen Perspektive vielleicht sinnvoll. Und auch was Korruptionsbekämpfung angeht, ist es auch sinnvoll, aber es birgt auch gewisse Risiken. Und wenn man an die wirtschaftlichen Interessen von Unternehmen denkt, die müssen natürlich in einer Ausschreibung nicht alle ihre Betriebsgeheimnisse offenlegen, sondern da geht es im Wesentlichen um Preisfindung und um Preisabsprachen und sowas. Und da wissen wir ja aus der Vergangenheit, dass manche Unternehmen oder in der Branche sich manche Unternehmen gerne zusammentun, um Preise abzusprechen und dann gerade bei Ausschreibungen sondern auf einem bestimmten Niveau anzubieten und auf diese Weise halt Steuergelder in ihre Taschen zu lenken, die eigentlich nicht auf marktgerechten Preisen beruhen. Und also von daher denke ich, dass das Risiko, da Betriebsgeheimnisse zu offenbaren, relativ gering ist. Dass es sogar ein begründetes Interesse ist, auch letztlich für die Unternehmen marktgerechte Preise zu finden. Ein anderer Punkt ist die nationale Sicherheit. Also wenn es jetzt um die Offenlegung zum Beispiel von Munitionsbunkerpositionen in Deutschland geht. Also wir brauchen hier gar nicht weit in die Berge zu fahren, da sind überall solche Bunkersysteme. Ne? Da ist in jeder Region sind überall entsprechende Einrichtungen geschaffen worden, wo Munition gelagert wird. Das ist in den letzten Jahrzehnten ein bisschen zurückgefahren worden und auch jetzt, nachdem sich die Verhältnisse in Europa, die Kräfteverhältnisse verschoben haben, wird es auch ein bisschen abgebaut, aber natürlich sind die noch da und die Bundeswehrpatrouillen fahren jeden Tag diese Orte ab und gucken, ob da noch die Zäune zu sind und die Tore zu und so weiter. So, veröffentlicht man das jetzt im Internet, wo in Deutschland Munitionsbunker sind, muss man diskutieren. Ne? Also möglicherweise fühlen sich dann Terroristen in besonderer Weise bedient und nutzen das aus. Und so gibt es eine ganze Reihe von anderen Sicherheitsinteressen des Landes oder der Nation mit ähnlich brisanten Informationen oder eigentlich noch viel brisanteren Informationen. Das mit den Munitionsbunkern hat inzwischen jeder, der es will, wahrscheinlich schon ausgekundschaftet. Und da sind dann so Dinge, die auch wieder dann auf einer politischen Ebene ausgehandelt und entschieden werden müssen. Wie weit man das verantworten kann, bestimmte Informationen offenzulegen, angesichts von Bedrohungslagen, angesichts von Kriegsrisiken und angesichts von, ich weiß nicht welchen, Eventualitäten. Aber wie gesagt, das ist immer eine Aushandlungsfrage und eine Abwägungsfrage.
Aber Sie merken daran, dass der Begriff der Sicherheit auf ganz unterschiedliche Themengebiete und Szenarien angewandt werden kann und dadurch gerade eben diese Aushandlungsnotwendigkeit existiert und besteht. Und deswegen habe ich es explizit nach diesem Sicherheitsbegriff gefragt.
Wo zum Beispiel, was mir jetzt auch gerade einfällt, auch eventuell Grenzmänner, es gibt ja zum Beispiel bei Ranking von Unternehmen oder so, dann rankt irgendwas einer falsch, ja, und dann ist eine Finanzkrise schon vorprogrammiert. Da muss man auch dann besser, dadurch, dass praktisch offene Kommunikation, also wenn ein Unternehmen sagt, okay, das andere, nee, wenn eine Ranking-Agentur die Deutsche Bank schlecht einstuft, dann ist es ja erstmal in der Zeitung, im Internet, überall und darauf folgt. Können ja auch dann praktisch negative Folgen. Also man sollte dann auch irgendwie überlegen, was man öffentlich macht oder nicht. Oder genauso mit Panik zum Beispiel. Eine Massenveranstaltung irgendwie oder, nee, nicht Panik, eine Katastrophe. Wenn man eine Katastrophe zu weit aufbläst, dass dann nicht irgendwie daraus Massenpanik oder sowas entsteht. Also das wären dann mal so weitergehende Begriffe, was man offen, also zum Beispiel jetzt ganz ehrlich, Beispiel Atomkraftwerk. Das nächste ist, glaube ich, jetzt hier von uns, gibt es da noch bei Offenbach da, oder Richtung am Rhein, ist, glaube ich, also sagen wir mal, im Umkreis zwischen 200 Kilometer trifft man auf jeden Fall auf ein Atomkraftwerk. Wenn man da die Berichte, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Sitzung, wenn man da die Berichte lesen würde und dann sehen würde, oh, da bröckelt es aber, also, das wäre ja dann auch ein bisschen für die Panik nicht gerade, also für die Ruhe nicht gerade hilfreich.
Also ich ja, wir sollten jetzt nicht alle Fragen, die irgendwie was mit Offenlegung von Informationen zu tun haben, auf einem Level diskutieren.
Nein, das stimmt.
Also lassen Sie uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir hatten, was hatten Sie denn das, glaube ich, angesprochen, dass auch Politiker im Grunde ihre Einkommensverhältnisse offenlegen sollten. Das ist ja eine Debatte, die in Deutschland auch immer wieder mal aufpoppt. Eine Entscheidung ist da auch noch nicht herbeigeführt, aber das scheint mir ein legitimes öffentliches Interesse zu sein, dass man weiß, aus welchen Quellen die Politiker, die im Bundestag sitzen und über Gesetze abstimmen, finanziert werden. Wenn die nämlich massive Einkommen haben, erhebliche Einkommen haben aus Tätigkeiten in irgendwelchen Vorständen, Unternehmensvorständen, Aufsichtsratsposten und dergleichen mehr, oder wenn sie als Lobbyisten bezahlt werden von Industrieverbänden oder so, dann ist das mit der unabhängigen Entscheidung des Abgeordneten in einer Abstimmung irgendwie schon ein bisschen kritisch. Und das wäre zum Beispiel ein Punkt, wenn jemand in einem öffentlichen Amt ist, dann muss er alle für dieses öffentliche Amt relevanten Informationen auch öffentlich machen. Und die Einkommensverhältnisse sind dann in dem Sinne eine relevante Information. Und möglicherweise auch Mitgliedschaften in irgendwelchen Vereinen, Verbänden und sonstigen Zusammenschlüssen. Also da muss man dann drüber nachdenken, das ist eine Sache, die das Parlament entscheiden muss. Aber diese Offenheit würde ich zum Beispiel fordern, einfach um die Demokratie auch als wirksames politisches Instrument betrachten zu können. Und wer Subventionen, öffentliche Mittel empfängt, der sollte auch namentlich genannt werden. Da spricht eigentlich auch nichts dagegen. Also überall dahin, wo öffentliche Gelder, Steuergelder fließen, müsste das kenntlich gemacht werden. Also dass zum Beispiel, um bei den Agrarsubventionen nochmal zu bleiben, der Konzern Nestlé irgendwelche 30 Millionen Agrarsubventionen jedes Jahr bekommt, das ist ja auch schwer nachzuvollziehen. Wofür? Ja. Wofür? Und wenn solche Sachen öffentlich werden, dann kann eben auch eine politische Diskussion in der Öffentlichkeit über solche Fragen geführt werden. Wenn das alles unter dem Deckel bleibt, dann kann das nie vernünftig zu einem Thema werden. Und die Leute, die es thematisieren, die können es auch nicht belegen, wie die Verhältnisse tatsächlich sind. Also da gibt es eine ganze Menge Ansatzmöglichkeiten für berechtigte oder gut argumentierbare politische Gründe für Offenheit. Und dann gibt es andere, ne, die Sie angesprochen haben, mit den Grenzen von Offenheit, die auch gut argumentiert werden müssen. Und dann ist es letztlich eine Frage der Entscheidung, der Abstimmung, der Mehrheiten, die man gewinnt, wie solche Fragen politisch entschieden werden. Und da gibt es keinen Ausweg, es gibt keine endgültigen Antworten auf alle diese Fragen, sondern es hängt immer dann davon ab, wie sich die politischen Verhältnisse gerade darstellen, welche Parteien die Mehrheiten haben, welche großen, spektakulären Krisen es gegeben hat im Zusammenhang mit offener oder eben nicht offengelegter Information und so weiter. Also das Klima sozusagen, die Stimmung mit Blick auf solche Themen, die ist auch immer sehr maßgebend dafür, ob jetzt der Gesetzgeber aktiv wird oder nicht, ob im Parlament eine Debatte zu so einer Frage geführt wird oder nicht und so fort. Also man kann im Grunde sich nur dieser Problematik immer wieder bewusst sein und die Fragestellungen immer wieder neu vorbringen und diese Debatte immer wieder neu führen, aber eine endgültige Antwort, was veröffentlicht werden darf oder offengelegt werden sollte und was nicht, kann man nicht erwarten.
Ich finde aber Ihre Frage, sind die Forderungen nach Einsicht in die Steuererklärung auch in Deutschland möglich? Da steckt noch eine Frage drin, die auch in den Fragen, die Sie mir geschickt haben, mitschwingt. Und zwar, warum ist die Partizipation, die politische Partizipation in Deutschland im Vergleich zum Beispiel zu den USA, zu Kanada, zu Schweden, wo kam Henny her?
Estland.
Estland. In Estland so drastisch geringer als beispielsweise in diesen Ländern? Was würden Sie sagen? Warum? Was würden Sie vermuten? Fragen Sie sich selbst.
Naja, eine Erklärung, gerade jetzt beim Beispiel Amerika, die Demokratie ist halt schon länger. Also die Bürgerbeteiligung in Amerika im 1777 oder so, also Unabhängigkeit, das gibt es seit über 300 Jahren. Und Deutschland erst, gut, Weimarer Republik, aber ganz kurz nur, und dann seit 1945, also 1948. Und ich weiß nicht, vielleicht haben die Leute auch nicht so das, was heißt Vertrauen, kann man jetzt sagen, sonst würde auch nicht gewählt werden. Es wird ja gewählt und die Wahlbeteiligung schwappt mal. Also zum Beispiel bei der Schröder-Wahl, wo es gegen Kohl abzuwählen, war eine sehr hohe Wahlbeteiligung. Und jetzt hier bei den letzten Wahlen war eher eine mittlere Wahlbeteiligung. Also ich glaube, man kann das schlecht festlegen. Also eine Erklärung wäre vielleicht, dass die Demokratie noch zu kurz wäre.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es nur in Bezug auf die USA, bei den anderen weiß ich nicht genau, wie das da läuft, aber dass da ja auch die Politik sehr populistisch auftritt. Also, dass da, wenn da ein Präsident gewählt wird, dass dann auch die, das Konfetti runterregnet und sowas. Und das natürlich einen Schauwert hat auch. Und auch, die haben, können sich alle benehmen und sehen alle gut aus und so weiter. Und bei uns dagegen herrscht, herrscht ja auch eine gewisse allgemeine Politikverdrossenheit. Also, und was ja vielleicht damit irgendwie zu tun hat. Also, ich kann mir auch so, sowas vorstellen.
Also ich habe jetzt Studien über die Jugend, die Partizipation der Jugend in Politik gesehen und die haben das große Problem, dass die überhaupt keinen Bezug finden zu den Themen, die hier diskutiert werden. Also es ist denen zu kompliziert. Und die fühlen sich einfach überfordert von Themen über Haushaltsdebatten, über Finanzierung, das hin und her. Das ist das, was wirklich immer im Wahlkampf thematisiert wird. Wir wollen das und das verbessern, indem wir eine Ratifizierung der lalala machen und dann hört es bei denen schon auf. Und dann denken die ja, was wollen die eigentlich, was will ich eigentlich? Und dann, vielleicht wird das halt in den anderen Ländern, in den USA und in Skandinavien, Estland, einfach ein bisschen populistischer debattiert. Insofern, ich glaube, die Präsidentschaftswahl in Amerika ist ja auch immer, die stellen das viel einfacher dar. Ich erinnere mich, bei der letzten Mal ist ja dieser Klempner Joe, glaube ich, oder dieser, wurde als Beispiel gewählt, wie der normale Bürger, wie er als Politik erleben soll oder wie es für ihn besser gehen soll. Das wird, glaube ich, in Deutschland gar nicht so gemacht, sondern da wird einfach nur die Themen, ja, das ist hier Bildungspolitik oder ja, Haushaltsfinanzierung, Schuldenmachung, und so, also Schuldenmachen, das wird halt so ein bisschen abstrakt für die allgemeine Bevölkerung thematisiert und dann fühlen die sich ein bisschen ja nicht angesprochen. Und das Problem ist auch, dass viele denken, die können mit ihrer Stimme eh nichts bewirken, es wird ja immer irgendwie werden. Das ist auch ein großer Kritikpunkt, dass viele, ich glaube es waren 40% der Leute oder der Jugendlichen haben einfach gesagt, meine Stimme bringt doch eh keinen Unterschied, also ich kann doch nichts bewirken. Und das ist da das Problem, wo man vielleicht mal ansetzen muss. Und dann ist es nicht wegen der Geschichte, dass wir nur eine kurze Demokratie erst haben, sondern ich denke, das fängt einfach in der politischen Bildung in der Schule an, dass man denen einfach irgendwie klar machen muss, nicht geht nur wählen, weil jede Stimme ist wichtig, sondern warum ist diese Stimme wichtig und wie kann man denn damit was verändern?
Ich glaube, dass das nicht nur in der Schule transportiert werden muss, sondern auch schon in den Familien.
Ja, natürlich.
Das hat doch auch was mit den unterschiedlichen Formen von Nationalismus zu tun. Also, oder dass wir eben so eine Distanz auch aufgrund von unserer, nicht nur auch, sondern aufgrund von unserer Geschichte, eine Distanz zum irgendwie zum, vielleicht haben wir da irgendeine Distanz zu was, weil ich weiß nicht genau, zu was, zum Staat oder was? Also, oder zu ich weiß nicht genau wozu jetzt, aber auf jeden Fall, ich sag mal gerade zum Staat. Und das hat der Amerikaner ja auf jeden Fall nicht, wenn er ständig seine Flagge raushängt und auch in jedem zweiten amerikanischen Film die Flagge zum Beispiel, also nochmal auf auf das Populistische auch nochmal. Also da wird ja eben der Nationalismus auf eine ganz andere Art und Weise, also der ist ja ganz immersiv. Und bei uns muss er, wie du ja auch gerade sagtest, bei uns müsste er verstanden werden, also nachvollzogen werden. So. Es muss in der Schule nahegebracht werden, warum. Ist das gut oder warum ist das gut, warum sollte ich mich da beteiligen, weil das ist ja, das gründet sich ja dann alles auf einer Erkenntnis, auf einer Entscheidung oder so und das brauchen die Amerikaner, glaube ich, gar nicht so weit, weil sie eben ihren Staat schon als Medienereignis zelebrieren die ganze Zeit, also weil man da sowieso ich finde, es sind andere Mechanismen, die da den Bürger zum Wählen bringen. Also irgendwie.
Ja, vielleicht auch nochmal in Bezug darauf, weil gerade wir ja auch sozusagen erlebt haben, dass das mit diesem Nationalstolz auch ganz ordentlich in die Hose gehen kann und dass man, wenn man das dieses Populistische zu sehr, sage ich mal, unterstützt, dass das dann halt auch relativ schnell dann auch so umschlagen kann. Und ich glaube auch, was noch ein Punkt ist, der da mit reinspielt, ist, ich meine, mal blöd gesagt, ein Amerikaner, wenn der sagt, ich bin stolz, ein Amerikaner zu sein, der kann sich, blöd gesagt, aufgrund seiner Geschichte im öffentlichen Raum auch eher erlauben, als wenn wir jetzt hingehen, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Also da kommt ja eher immer noch so die Gegenfrage von, also jetzt aus eigenen Reihen, also aus dem eigenen Land dann direkt auch schon, aber auch natürlich auch aus anderen Ländern, die dann sagen, ja, warum bist du denn stolz auf dein Land?
Ich weiß nicht, ob die Amerikaner da diese Frage auch ähnlich beantworten sollten, weil ja, genau. Es im Zuge von WikiLeaks, im Zuge von Open Information, Open Media auch durchaus zu politikbeeinflussenden Veröffentlichungen kam, die auch die politische und verwalterische und zum Beispiel auch militärische Ebene der USA nicht immer in das beste Licht gerückt haben.
Ja klar, also jetzt bei Amerika ist es auch in den letzten Jahren nochmal anders gewesen, aber keine Ahnung, kann ja auch jedes andere Land nehmen. Also
die Frage, ob es da besser ist. Grundsätzlich aber hier sehen wir halt, das Open Government, ja, ist ein Bereich des Open für Staaten, der aber reflektiert werden muss vor anderen Situationen, vor anderen Veröffentlichungen, die in diesem Zusammenhang die Motive, die vielleicht Open Government verfolgt, die diesen widersprechen können, die diesen entgegenwirken können. Eine andere Frage, die Sie zum Beispiel...
Vielleicht darf ich noch dazu was sagen. Wir waren, der Christoph Kronenberg und ich und noch ein Kollege, auf einer Veranstaltung in Berlin zum Thema E-Government. Ist noch nicht lange her. Und da war auch eine Bundesbeauftragte für E-Democracy oder so. Sowas gibt es. Und die ist von den anderen Damen und Herren auf dem Podium da ziemlich in die Mangel genommen worden, weil halt die Fortschritte in Deutschland, was E-Government und Open Data und so weiter angeht, recht schaulich und bescheiden sind. Und die hat sich dann damit rausgeredet, dass sie gesagt hat, die Hürden, die Barrieren sind einfach so unglaublich hoch, in den Ministerien beispielsweise, in den Verwaltungseinheiten. Wie stellen Sie sich das denn überhaupt vor? Wie soll das denn funktionieren mit diesem Open Government, wie soll das mit der Transparenz von Verwaltungsprozessen funktionieren? Wir müssten dann ja alle unsere Akten scannen. Wir müssten ja aus allem PDFs machen und das würde dann irgendwie auf einem Server abgelegt, das ganze Material. Und ist der denn überhaupt sicher? Können wir denn ausschließen, dass von diesem Material irgendein missbräuchlicher Zugriff ausgeht? Können wir unsere Daten so sicher machen, dass wir halt Datenklau und ähnliche Dinge verhindern können? Ja gut, und dann haben die anderen natürlich schon wieder ein bisschen mit den Schultern gezuckt und gesagt, kann man nicht komplett ausschließen, diese Risiken. Ne? Das ist natürlich immer ein Problem. Also IT-Sicherheit und auf allen möglichen Ebenen ist ein Problem. Also worauf ich hinaus will, ist, dass in Deutschland die Argumentation ist, es gibt Barrieren, es gibt technische Widerstände, es gibt Bedenken, ne, Sicherheitsbedenken. Wir haben keine absoluten sicheren Lösungen, wie wir dann diese Datenbestände schützen können. Mal ganz abgesehen davon, wie der Zugriff geregelt wird, wer ist denn dann berechtigt zuzugreifen? Das sind alles Fragen, die erst geklärt werden müssen in Deutschland. Und dafür muss es erst ein Gesetz geben und so weiter. Dann war noch ein Regierungsbeauftragter aus Großbritannien auch auf dem Panel. Auf dem Podium. Der hat von der englischen Regierung den Auftrag bekommen, jetzt innerhalb von 5 Jahren Open Government in England einzuführen. Gegen alle Widerstände. Der hat irrsinnig viel Geld, Personal und tritt an und sagt, wir machen das jetzt. Und da müssen alle mitmachen, ob sie wollen oder nicht. Die haben auch dieselben IT-Sicherheitsprobleme wie wir in Deutschland. Aber die werden erstmal kleiner geredet oder werden erstmal hinten angestellt und haben gesagt, jetzt machen wir erstmal alles auf und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Und in den USA ist das nochmal viel stärker. Die denken gar nicht an diese IT-Sicherheitsprobleme, sondern sagen, oh, open, super, machen wir. Und dann ist alles offen und dann kommt der eine oder andere und sagt, halt, geht nicht, jetzt gibt es einen Prozess, jetzt wird geklagt, dann wird es wieder ein Stück zurückgenommen und so. Also die Innovationsfähigkeit und Innovationsfreudigkeit der Regierungsorganisation, der Administration, der Bevölkerung ist in diesen Ländern völlig unterschiedlich. Und dann gab es noch das Beispiel von Estland. Und da ist es einfach ein Regierungsbeschluss gewesen, die gesamte Verwaltung auf elektronische Füße zu stellen. Das ist gar nicht mehr diskutiert worden, ob es dazu auch Alternativen gibt, sondern die haben dann irgendwann 2001 angefangen und gesagt, wir machen jetzt alles auf dem technischen Standard, auf dem technologischen Standard, der jetzt möglich ist. Das wird sowieso in irgendwelchen 20 oder 50 Jahren soweit sein, aber wir machen das jetzt schon. So, und alles, was in Estland Verwaltungsakte sind, läuft elektronisch. Da gibt es dann nur noch den Ausdruck, den man sich zu Hause auf dem eigenen Drucker machen kann. Also ob Sie jetzt einen Ausweis beantragen müssen, ob Sie einen Bauantrag stellen, ob Sie ein Gewerbe anmelden wollen, das läuft alles online, alles elektronisch und sämtliche Vorgänge, die damit verbunden sind, sämtliche Akten, die dabei entstehen, werden elektronisch abgelegt. Die administrativen Prozesse auf allen Ebenen, Verwaltungsentscheidungen, Dokumente, die dafür gebraucht werden, alles ist in dem auf diesen IT-Systemen da präsent und kann von Bürgern auch nach Zugriffsrechten eingesehen werden. Also die haben im Grunde eine papierlose Verwaltung. Alles elektronisch gestützt. Das ist jedenfalls nach dem, was da mitgeteilt worden ist, die avancierteste E-Democracy, die es überhaupt weltweit gibt. Da kommen auch die Amerikaner nicht mit und die Engländer nicht und die Deutschen schon gar nicht. So, was ich sagen will, ist, es hängt von politischen Entscheidungen ab und es hängt vom Klima ab, in dem solche Entscheidungen getroffen werden und vom Support, den solche Entscheidungen aus der Bevölkerung herausfinden. Und wir in Deutschland, wir haben hier so eine Parteiendemokratie, wo der Einzelne sowieso von Anfang an immer klein geredet und klein gedacht wird. Ne? Also ich habe ja nur eine Stimme und mehr kann ich ja gar nicht machen. Meine ganze Partizipationsmöglichkeit beschränkt sich ja darauf, alle 4 Jahre irgendwo ein Kreuz zu machen. Das ist zwar nicht falsch, aber es ist auch nicht ganz richtig, weil wir natürlich viel mehr Möglichkeiten haben, politisch zu wirken, als nur ein Kreuz zu machen. Ne? Also man kann, haben wir schon mal drüber gesprochen, hier in Ortsverbänden sich betätigen, man kann mit Abgeordneten Gespräche führen, man kann seine politischen Interessen artikulieren und 100.000 andere Dinge tun, die in anderen Ländern, wo sozusagen repressive Verhältnisse herrschen, so nicht möglich sind. Also wo ist jetzt die Europameisterschaft in irgendeinem osteuropäischen Land, wo das alles so nicht geht? Also insofern haben wir Partizipationsmöglichkeiten, die weit über das hinausgehen, was mit diesem Kreuz hier bei der Wahl verbunden ist. Nur, ne, wir haben es uns nicht angewöhnt, in Deutschland diese Partizipationsmöglichkeiten zu nutzen. Jedenfalls der Normalbürger.
Und auch an dem Beispiel sehen Sie, dass das historische Argument nicht unbedingt zieht. Denn Estland ist erst 2001, hast du gesagt, hat es sich losgelöst vom großen Bruder Russland. Und erst mit dieser Loslösung ist das Potenzial erst entstanden, sich überhaupt demokratisch zu entwickeln, und darauf aufbauend hat man beschlossen, gleich in die Vollen der E-Democracy zu gehen. Aber Sie hatten noch einen Kommentar.
Vielleicht geht es den Leuten, ich sag mal, vielleicht noch zu gut. Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben an, aber wenn es wirklich das Land aus Griechenland zum Beispiel, wenn diese Verhältnisse in Deutschland herrschen würden, ich glaube schon, dass sich mehrere Leute da beteiligen würden. Also wenn der Bauch voll ist, salopp gesagt, was interessiert sich dann der einzelne Bürger, ob er jetzt einen Mittwochabend oder Donnerstagabend in die Bürgersprechstunde, also wenn das Interesse nicht so dermaßen da ist.
Ja, man muss was wollen.
Also, die Bedürfnisse müssen da sein.
Ja klar, es ist ein sehr hohes Gut, natürlich. Das macht man sich ja auch viel zu wenig bewusst, ja. Wir lesen freie Presse, wir können alles lesen, haben auf alles Zugriff, wir können an Politik, auf Phoenix schöne Bundestagsdebatten gucken, wir können zum Abgeordneten gehen. Das Gut macht man sich selten bewusst, aber...
Und nutzt es noch.
Ja, und nutzt es noch, ja.
tatsächlich auch wirklich an Bedarf. Also ich denke, dass für viele das läuft, ist es okay, wie es ist. Wir haben ja jetzt keine Nöte, wirklich, also größtenteils. Und deswegen denke ich auch, dass das Problem ist. Eventuell, ich habe mich jetzt gefragt, ob man eventuell mit E-Governance-Programmen, wie wir es ja schon mal Beispiele raussuchen sollten, ob man damit die Partizipation verstärken könnte. Ich würde sagen, solange die Bereitschaft nicht da ist, sich nochmal extra zu engagieren, wird sich auch also mit Hilfe von E-Government-Projekten vielleicht ein bisschen mehr Partizipation entstehen, aber nicht deutlich mehr. Nicht, dass wir auf 80% Wahlbeteiligung kommen oder ähnliches. Das wäre jetzt aber eine große Frage, weil, wie gesagt, wären die Hürden nicht so groß und wir würden alles viel mehr auch andere Projekte einfach mal realisieren könnten in Deutschland, wäre es eine interessante Sache zu sehen, inwiefern dann die Partizipation auch in den Wählerbeteiligungen dann steigen würde. Das würde mich mal interessieren.
Ich hätte noch mal im Prinzip eine Frage sozusagen an alle. Ich habe mir jetzt noch so überlegt, hat sowas auch, blöd gesagt, mit der Größe eines Landes zu tun und wie das Land in sich sozusagen strukturiert ist. Ich weiß nicht, wie es in Estland ist, aber wenn ich jetzt an Deutschland denke, da haben wir noch 16 Bundesländer, die dann alle noch, oder Amerika mit den ganzen Staaten. Also ich weiß nicht, ob das in Estland vergleichbar ist oder so. Also
das ist da natürlich viel einfacher. Ja. Und der Föderalismus in Deutschland ist eine totale Bremsanlage, ne? Was solche Innovationen angeht. Ganz klar, aber das ist ja ins System eingebaut, ne? Das ist die Bundesebene und die Länder sollen sich ja gegenseitig das Leben schwer machen, ne? Damit keiner, ne, dominant werden kann und dann halt sowas nicht mehr passieren kann, was historisch schon passiert ist, dass sich halt flächendeckend eine Kraft sozusagen an die Spitze manövriert, ne? Das soll ja gerade systematisch damit verhindert werden. Insofern wird es dazu auch in absehbarer Zeit keine Alternative geben. Aber es ist ganz klar, dass in so einem Land wie Estland gerade nach einem in der Phase nach einem harten politischen Einschnitt oder politischen Umbruch viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten da sind und auch die Bereitschaft von Leuten größer ist, in solche neuen Richtungen zu gehen. Das ist klar. Ne? Also die Chance, sich radikal zu erneuern, ist natürlich für so eine, auch wenn es nur eine relativ kurze Zeit ist, eingefahrene Demokratie wie die deutsche schon deutlich anders. Ne? Das muss man sehen. Und Sie hatten das ja auch zu Recht angesprochen, dass dieses populistische Element in der Politik daran auch Anteile hat. Ne? Also in diesem Klima, ne? wie innovationsfreudig ist man, wie offen ist die Bevölkerung für neue Personen und für neue Verfahrensweisen und so weiter. Aber ich glaube, ein großer Teil hängt auch einfach davon ab, ich meine, wir haben wie viel Prozent Internetnutzer haben wir jetzt in Deutschland? Das sind schon 70%. Irgendwas in der Größenordnung habe ich neulich gelesen. 70%. Das ist ja nicht gerade wenig. Das heißt, wir haben im Grunde, also, aber die nutzen das Internet, um sich die Kinoprogramme downzuladen oder um Kommentare auf Facebook zu schreiben oder um bei Amazon Bücher zu bestellen oder sowas. Oder ihr ein neues Auto zu konfigurieren. Anwendungen, die auch nicht gerade einfach sind, die wären alle in der Lage, der allergrößte Teil davon wäre schon auch von den Kompetenzen her in der Lage, auf einem Online-Formular irgendwo ein Häkchen zu setzen. Also das kann es nicht sein, dass da die Kompetenzen nicht weit genug entwickelt werden. Sicher kann man es immer alles noch weiter fördern, aber ich glaube, der wesentliche Punkt ist, dass es politisch nicht gewollt ist von den politischen Kräften, die im Moment hier unsere Verhältnisse bestimmen. Es ist nicht gewollt und es ist aus bestimmten Gründen nicht gewollt, weil da ein gewisses Risiko gesehen wird. Ne? Also wenn diese Verfahren, wenn E-Democracy und E-Government, wenn das tatsächlich stärker entwickelt wird, dann bedeutet das ja auch einen Machtverlust für die Politiker. Ne? Je mehr die Leute hinter die Kulissen gucken, desto weniger dominant können Administratoren und Politiker sein. Die dann sagen sie, oder bis jetzt von sich behaupten, sie würden die Verhältnisse durchschauen. Diese Entzauberung der Politiker hat ja nun auch in den letzten Jahren schon massiv eingesetzt. Ne? Und dass sie auch nicht besser wissen, wie man die Verhältnisse regelt als die meisten Bundesbürger, das hat sich ja nun inzwischen gezeigt. Und insofern ist, glaube ich, eine der wesentlichen Bremsen für diese Vorgänge der nicht vorhandene politische Wille. Wenn der nämlich vorhanden wäre, dann würde man auch mit anderer Power drangehen und dann würde man auch die Verhältnisse entsprechend entwickeln. Also in Europa gibt es diese European Information Society Initiative. Das war so eine Antwort auf den Information Superhighway von Bill Clinton und Al Gore in den USA. Das sind politische Programme, die sozusagen IT in der Gesellschaft durchsetzen, die Entwicklung von IT-Lösungen massivst subventionieren. Die Hightech-Strategie der Bundesregierung ist auch etwas, was massiv IT fördert. Also es liegt nicht daran, dass die Infrastrukturen nicht da wären. Es liegt nicht daran, dass wir nicht irgendwelche Sicherheits- und Sicherungssysteme für Server und für Datenübertragung kennen würden oder verfügbar hätten. Es liegt nicht daran, dass die Bevölkerung nicht schon so stark an den Netzen hängt, wie das notwendig wäre, um da auch einen politischen Prozess begründet aufzusetzen. Es liegt daran, dass politische Entscheidungen in der Richtung letztlich nicht getroffen werden. Es gibt einen ökonomischen Support, volkswirtschaftlichen Support für IT, aber wenn man das sozusagen dann auf die politische Seite wendet, dann gibt es eine massive Bremse, weil eben die politische Klasse befürchtet, an Macht zu verlieren, an Einfluss zu verlieren und das, was sie an Einfluss haben, zu delegieren gewissermaßen an neue Abstimmungsstrukturen, neue Entscheidungsfindungsstrukturen, die sozusagen auf dem Weg liegen. Ein Stück weit machen die Piraten das vor, aber das ist in der Form ja auch noch nicht die letzte Lösung, die letzte Antwort. Aber das ist mal ein entschiedener Versuch, in der Richtung mal ein paar Meter zurückzulegen. Und die Politiker halten und auch die Ministerialen halten eigentlich immer diese Bedenken so hoch und sagen, wir müssen erst alle möglichen anderen Lösungen finden, erst die Rechtslage klären, und dann wird nie was. Aber das sind aus meiner Sicht vorgeschobene Argumente, um einfach den Machtverlust zu verhindern. Es gibt ja auch diese Organisation Transparency International. Die bekämpfen Korruption auf allen Ebenen. Dann gibt es ja so einen Preis, der vergeben wird für das korrupteste und für das am wenigsten korrupte Land oder so. Ja, also gut, Korruption ist aber nur eine Seite dieser Offenheit. Also Korruption zu verhindern. Ist ein gutes Argument für Offenheit. Aber diese politischen Argumente für Offenheit, die sind ja auch da noch nicht dominant.
Sie haben in Ihren Fragen auch mehrfach das Stichwort der gläserne Bürger oder der gläserne Mensch gebracht. Was ja darauf anspielt, dass alle ihre Informationen oder alle personenbezogenen Informationen über sie tatsächlich offen verfügbar sind. Mich würde mal interessieren, wo liegen denn die Grenzen für Sie? Bis zu welche Informationen würden Sie noch über sich bereitwillig zur Verfügung stellen? Wo sind die Grenzen? Ab wann sagen Sie, nee, das würde mir zu weit gehen? Nehmen wir mal als Beispiel die Krankheitsdaten, die bei Ihrer Krankenkasse vorliegen. Wer wäre bereit, die offen zu legen? Einhellig. Die letzten Urlaubsbilder. Welche würden Sie offen stellen?
Ja, so Landschaftsbilder.
Welche nicht?
Ja, Landschaftsbilder, wenn man vor irgendeinem besonderen Gebäude steht, aber ich glaube, dann hört es auch schon auf. So von der Party oder so würde ich nicht zeigen. Glaube ich.
Und Ihre Einkommensverhältnisse?
Haben Sie so viel zu verbergen?
Nein, aber das geht, also ich bin immer der Meinung, das geht niemandem etwas an. Also das ist, geht mir einfach zu weit.
Ihre Bank weiß das aber, ne? Und das Finanzamt.
Ja, der Nachbar soll es ja nicht wissen. Mhm. Also das ist auch eine Sache, ich denke, sobald Einkommen irgendwie auch offen öffentlich ist,
wird man vielleicht auch attraktiver für Missbrauch. Also ich denke jetzt zum Beispiel, sobald Informationen offen sind, kommt bestimmt jemand auch ein bisschen ans Konto dran oder versucht sich eher so, ich würde jetzt nicht mit Einbruch sagen, weil im Haus liegt das Geld bestimmt nicht rum. Aber dennoch, es gibt bestimmt Methoden des Missbrauchs, in denen dann das Geld angegriffen werden kann. Man holt sich ja eher, also ich denke mal, dass Studenten dann nicht unbedingt Ziel von irgendwelchen Attacken werden, eher dann der Vorstandschef. Und es gibt aber dennoch Normalbürger, von denen man das nicht ansieht, dass er vielleicht ein wohlhabender Mensch ist. Und dann ist das direkt ein potenzielles Opfer.
Naja, ich meine, es gibt ja Unternehmen, die hier Berichtspflichten haben. Ne? Also fängt bei der GmbH an und hört bei der Aktiengesellschaft dann spätestens auf. Die müssen ja alle ihre Bilanzen veröffentlichen. Also für jede GmbH in Deutschland können sie die aktuellen Bilanzen einsehen. Da kann man schon relativ viel entnehmen. Ich meine, gut, das Zahlen, ne? Kann man auch, auch einiges machen, aber vom Anspruch her ist da schon mal ein bisschen was erkennbar. Und über die Politiker hatten wir auch vorhin gesprochen. Ne? Also wenn die eine Einkommen, eine Steuererklärung offenlegen, dann sind das ja keine Kontodaten, die da drin stehen, ne? Sondern das ist ja das, was sozusagen dann, wenn man alles zusammenschmeißt und das, was an Steuern runtergeht und so weiter, was dann übrig bleibt.
Sollte man dann nicht einfach nur das Vermögen zeigen, sondern einfach das Einkommen, das jährliche. Das wäre ja schon mal ein Unterschied. Und dann relevant, also nicht, sage ich auch mal, erbschaftsbedingt, also dass man vielleicht eine Spezifizierung machen kann zwischen privaten Vermögen, dass er zum Beispiel eine Erbschaft erhält oder sowas. Das muss man ja nicht unbedingt dann offenlegen, sondern nur die Zuwendungen, die er...
Das auch Versteuern.
Ja, natürlich
wird das auch genauso mit drin.
Also Hartz-IV-Empfänger sind da ganz übel dran, weil die müssen ja ihre Vermögensverhältnisse komplett offenlegen. Und wenn die irgendwie eine Erbschaft machen und wenn es nur 5.000 Euro oder sowas sind, ne, dann sind die weg, dann wird das alles erstmal von Hartz IV wieder abgezogen. So. Also wir haben so Bereiche in der Gesellschaft, wo es einen hohen Anspruch an die Transparenz, an die Offenheit, Offenlegung gibt. Wir haben Institutionen, denen gegenüber diese Offenheit gepflegt werden muss. Ne? Also das Finanzamt findet es gar nicht gut, wenn man irgendwelche Steuern, wenn man irgendwelche Einkommensquellen versteckt oder Einkommen versteckt. Oder in die Schweiz transferiert oder irgendwohin. Und dann, ne, ist es sozusagen schon in einem Verwaltungsraum zugänglich. Die Frage ist nur, ob es dann auch noch mehr Leute sehen sollten oder alle. Und was das unterm Strich ändern würde. Vielleicht... Wenn man also jetzt ein radikaler Befürworter dieser totalen Offenheit wäre, würde man sagen, es entsteht ja dadurch auch für die einzelnen Mitglieder in der Gesellschaft durch diese Transparenz zugleich eine höhere Verletzlichkeit. Das ist ein Punkt, den Sie eben angesprochen haben. Eine höhere Verletzlichkeit. Vielleicht resultiert die Einsicht in diese private Verletzlichkeit ja auch eine stärkere Bereitschaft, anderen gegenüber auch tolerant zu sein und anderen gegenüber zurückhaltend zu sein. Ne? Also warum sollte ich jemanden irgendwie öffentlich blamieren wegen seiner finanziellen Verhältnisse, wenn um die nächste Ecke jemand kommen kann, der dann an meinem Einkommen irgendwas rumkrittelt oder das in die Klatschspalten oder sonst wohin zieht. Ne? Also es könnte eine gewisse korrigierende oder dämpfende Wirkung auch haben. Ne? Man würde auch vielleicht das Interesse dran verlieren, weil letztlich ist es auch gar nicht so spannend. Ne? Was haben wir den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als uns die Einkommensverhältnisse von anderen Leuten anzugucken? Was für ein Interesse haben wir daran?
Also ich glaube, ältere Leute können jetzt nicht so damit umgehen, aber wenn man im Dorf wohnt, die kriegen sich das bestimmt. Hundertprozentig, da wette ich drauf. Würden die machen.
Ja, dann haben sie sich angeguckt einmal und dann ist gut, oder?
Ja, und dann posaunen sie sich durch die Gegend und tratschen darüber rum.
Ja, aber es ist ja dann witzlos zu tratschen, weil sowieso jeder sich das angucken kann. Das ist ja kein Geheimnis mehr dann.
Ja, das Schlimmste ist eigentlich daran, der Neid und Missgunst. Ich sag mal, wenn man verdient eine Summe X und arbeitet vielleicht in Projekten, ja, wird für ein Projekt bezahlt und arbeite dann den Rest nicht. Ja. Und dann kommt da der Nachbar und denkt so, ja, der arbeitet ja gar nichts. Sowieso, da stimmt doch irgendwas nicht mit den Finanzen. Der hat noch ein dickes Auto, hat ein dickes Haus. Und das ist ja immer das Gefährliche. So. Dass dann irgendwie so, der macht bestimmt was Illegales oder so. Ich finde, das ist immer so also das Gefährliche daran, wenn man das alles, wenn da jeder irgendwie einen Blick hat.
Aber wenn es nicht illegal ist?
Nein, natürlich nicht, aber die Leute sind ja so, die Leute wollen was Schlechtes über den Menschen dann irgendwie. Und wenn sie ihn eh schon irgendwie...
Ja, immer unter der Bedingung, dass sie ihre eigenen Einkommensverhältnisse ja auch offenlegen müssen.
Ja gut, okay, das wäre natürlich Sinn.
Gut, das Interesse an den Verhältnissen anderer ist natürlich immer groß. Aber in dem Moment, wo man selber auch diese Art von Verletzlichkeit aufweist, wird man vielleicht auch ein bisschen leiser, oder?
Das ist die Frage.
Ja.
Wie ist das denn in Skandinavien?
Da interessiert das keinen mehr.
Die Daten liegen offen, aber...
Okay. Also die Leute sagen, wir haben was Besseres zu tun, als uns darüber zu informieren, wie die Steuererklärung von diesem oder jenem aussieht. Die wissen, dass sie da reingucken könnten und das reicht. Und sie wissen, dass ihr eigenes Zeug auch öffentlich zugänglich ist. Und da haben sie vielleicht erst ein bisschen Magengrimm gehabt und haben aber dann gemerkt, dass sich da auch keiner großartig drum kümmert. Dass es im Grunde eher so ein politisches Prinzip ist, das da gepflegt wird und keine Informationsalltagspraxis. Weil das Interesse ist fast vollständig erlahmt daran.
Vielleicht können wir auch damit offen drüber auch reden. Ich weiß nicht, also wenn man zum Beispiel, sag mal so, bei uns fragt, na, wie viel verdienst du denn irgendwie, dass nicht jeder vielleicht wirklich dann sagen würde, ja, ich verdiene jetzt so und so viel und also dass man offen auch drüber redet. Ich glaube, also man ist hier viel verschlossener auch. Und wenn man dann auch nochmal, also jetzt, dass wir jetzt nochmal eine Steuererklärung veröffentlichen, wie das noch umso schlimmer ist es, wenn man manchmal gerne drüber redet, was man jetzt im Endeffekt auch verdient. Vielleicht ist es bei denen, auch, also in der Gesellschaft, wird das vielleicht viel offener gehandhabt, dass sie dann sagen, das ist kein Problem auch, dass ich sage, dass ich jetzt meine 2000 Euro im Monat verdiene und bei anderen ist es kein Problem, wenn er 2,5 verdient, sage ich mal. Und hier ist es, also weiß nicht, ich habe das ja so gemerkt, dass man halt ein bisschen damit umgeht. Weil es gibt Länder, wo man wirklich fragt, was verdienst du, und dann sagen die einen sofort und ich sage, das ist hier überhaupt nicht angebracht. Da muss man sowas zu fragen, glaube ich.
Wobei ja das auch nicht wirklich so geheimnisvoll ist, wie wir immer tun. Also wenn Sie an den öffentlichen Dienst denken, die Leute werden alle bezahlt nach einer Besoldungstabelle. Und die sind eingestuft in bestimmte Besoldungsstufen. Und da ist, können Sie nachlesen, können Sie im Internet, ich 100.000 Mal downloaden, was die Leute, wenn sie A12 oder wie immer diese Tarife jetzt auch heißen mögen, was sie dann für ein Einkommen haben. Nach Dienstalter und so weiter kann man das hochrechnen. Oder was ein Professor verdient, können Sie ja auch im Internet nachgucken. Ne? Wir haben diese W-Besoldung, da steht genau drin, im Land NRW, in der und der Einstufung, mit dem und dem Dienstalter, der und der Betrag. Und das ist genau der Betrag, der dann auf dem Konto ankommt. Kein Geheimnis. Kein Geheimnis. Stört sich keiner mehr dran. Und wenn Sie sich anschauen, welche Löhne gezahlt werden, welche Gehälter gezahlt werden in der Wirtschaft, da gibt es auch dann entsprechende Tabellen, die kann man sich auch bei den Berufsgenossenschaften oder bei den Arbeitsämtern oder beim Bundesamt für Arbeit und Soziales und so weiter besorgen. Für jede Branche gibt es da solche Tabelle, wie die Einstufungen sind, welche Löhne und Gehälter da gezahlt werden, kann man sich auch eine Vorstellung verschaffen. Man weiß es jetzt nicht auf den letzten Cent und wer noch einen 400-Euro-Job nebenbei hat, der hat ein bisschen mehr, aber gut, der hat auch mehr Arbeit, ne? Der darf dann auch ein bisschen mehr verdienen. Also richtig brisant sind, glaube ich, sind nicht die Fälle in der Fläche. Also nicht das, was ein Beamter verdient oder das, was ein Angestellter in irgendeinem Unternehmen verdient, der im Verkauf ist oder so. Das ist nicht so spannend. Das Einzige, was richtig spannend ist, das sind zum Beispiel die Gehälter und die Zusammensetzung der Gehälter von Politikern. Das sind Einkommen auch von Wirtschaftsunternehmen, weil die nämlich dann auch Kapital akkumulieren und damit auch zu großen Agglomeraten heranwachsen können. Also da, wo viel wirtschaftliche Macht ist, da wäre es immer gut, auch politisch kontrollieren zu können, wie die zustande kommt, aus welchen Quellen die sich speist und sowas. Und da ist das Einkommen von Hans Meyer, der mit dem Taxi durch Siegen fährt, einfach völlig Banane.
Ich habe noch eine Frage, bevor wir gleich Schluss machen. Wie würden Sie zur Veröffentlichung Ihrer Noten stehen? Das ist ein Thema, was Sie direkt betreffen könnte. Was würden Sie dazu sagen, wenn wir die Noten auf unserer Instituts-Homepage für dieses Seminar veröffentlichen?
Nicht gut.
Warum?
Ja, warum? Sag ich mal, wenn es eine schlechte Note ist, dann muss man das ja nicht unbedingt gerne. Also man natürlich kommt darauf an, wie die Noten sind. Ne? Also gute Noten hat man natürlich gerne publiziert, aber schlechte und wieder nicht. Das ist halt.
Andere Frage, Gegenfrage dazu. Wie läuft bei Ihnen die Veröffentlichung von Klausurnoten beispielsweise aus dem Wirtschaftsbereich oder in anderen Bereichen? Wie läuft das?
Eine Liste mit
ausgehangen, genau. Kennen irgendwelche anderen Leute aus Ihrem Semester Ihre Matrikelnummer? Sodass die
ich
vielleicht
frage mich, ob Sie die rausfinden könnten. Bestimmt könnten Sie das, aber ich kenne zum Beispiel keine andere außer meiner.
Also ich wüsste nicht. Ihnen aus?
Also früher in Holland, also ich habe in Maastricht studiert, da konnte man die Matrikelnummer halt irgendwo rauskopieren und dann kam der Name dazu. Also im Endeffekt wusste man halt, wer welche Note hatte.
Und Sie wollen mir allen Ernstes erzählen, keiner von Ihnen kennt die Matrikelnummer von irgendjemand anderem? Wir wussten die Matrikelnummern von zig Leuten, weil nur einer irgendwie in der Uni war und dann die Liste durchgegangen ist, um zu gucken und dann SMS schreiben, wer hat welche Note.
Das
ist nur noch alles online.
Also ich hatte es bis jetzt nur online, deswegen kann ich auch gucken.
Man fragt am höchsten den anderen, was hast du geschrieben? Man sieht ja den Schnitt, man sieht ja, wie viele Leute jetzt eine 4, eine 1 und wie es geschnitten, wie es abgeschnitten hat. Aber
sie unterhalten sich letztendlich trotzdem drüber, wer welche Note wo gemacht hat. Also ja, wo ist dann der Unterschied, wenn es dann eventuell auch für die anderen einfach ersichtlich wäre im Internet?
Naja, man könnte, wenn man immer ganz schlecht ist, könnte man das ja noch ein bisschen relativieren in der Unterhaltung.
Das kann man in der Diskussion danach auch noch.
Nein, aber also manchmal, das wäre jetzt so mein Gedanke, dass man zum Beispiel, also klar, wenn man schwarz, wenn man natürlich sagt, man hat eine 1 und es gab gar keine 1, dann ist das schlecht. Also, ich weiß nicht.
Wenn Sie bei McDonald's arbeiten würden, dann würde Ihre Leistung ja viel stärker bewertet und auch öffentlich gemacht. Dann haben Sie dann den Mitarbeiter des Monats, der besonders erfolgreich war, solche Sachen. Wir können das ja auch mal mit dem Studenten des Monats machen.
Seminarteilnehmer der Woche.
Ja, sowas.
Gut, okay. Dann würde ich sagen, schönen Dank für die Diskussion, schönen Dank für das Referat. Bis nächste Woche.